SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Florian Zelt. Schönen guten Abend. Deutschland und die Türkei wollen auf diplomatischer Ebene zusammenarbeiten, um den Krieg zwischen Israel und dem Iran zu beenden. Das haben Bundeskanzler Merz und der türkische Präsident Erdogan bei einem Telefonat besprochen. Die wichtigsten Punkte fasst jetzt Jan-Frederik Willems aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Beide seien sich auch einig darüber gewesen, dass der Iran keine Atomwaffen haben dürfe. Angaben der türkischen Seite zufolge warnte Erdogan vor einer Spirale der Gewalt, die der ganzen Region und Europa schaden könnte. Zudem bestehe die Gefahr eines atomaren Lecks, wenn Israel iranische Nuklearanlagen bombardiert. In Genf bemüht sich unterdessen Außenminister Johann Wadephul mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien und dem Iran sowie der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas um eine diplomatische Beilegung des Krieges. Regierungssprecher Cornelius sagte dazu, dass Kanzler Merz in engem Austausch mit Außenminister Wadephul stehe.
In Teheran haben tausende Menschen gegen die israelischen Angriffe protestiert. Das sollen Aufnahmen des iranischen Staatsfernsehens belegen. Die zeigen unter anderem Demonstranten, die Bilder getöteter Militärchefs in die Luft halten. In anderen Städten im Iran soll es demnach ähnliche Proteste gegeben haben. Auf der Ostsee endet heute das NATO-Großmanöver Baltops. An der jährlichen Übung unter Leitung der Vereinigten Staaten haben 2 Wochen lang Kriegsschiffe, Luftfahrzeuge und etwa 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern teilgenommen. Außenminister Wadephul sagte bei einer Sicherheitskonferenz in Kiel, der Ostseeraum habe sich zu einem gefährlichen geopolitischen Hotspot entwickelt. Dort bedrohe Russland die Sicherheit Europas und eine militärische Konfrontation in der Ostsee sei real. Die EU-Kommission schließt chinesische Unternehmen von bestimmten öffentlichen Aufträgen aus. Dabei geht es um die Beschaffung von Medizinprodukten im Wert von mehr als 5 Millionen Euro. Aus Brüssel, Christoph Ulrich.
Hintergrund ist der Umgang Chinas mit Angeboten aus der EU. So schreibt die Regierung in Peking Krankenhäusern vor, dass Masken, Pflaster, aber auch Röntgengeräte größtenteils aus China stammen müssen. Fast 90% der Aufträge waren, so schreibt es die Kommission, Gegenstand von ausschließenden und diskriminierenden Maßnahmen und Praktiken. Deshalb jetzt die Einschränkungen für chinesische Medizinprodukte auf dem EU-Markt. Nur wenn auf einen Auftrag ausschließlich ein chinesischer Anbieter ein Angebot vorgelegt hat, darf von der Regel abgewichen werden.
Smartphones und Tablets sollen in Zukunft länger halten und besser zu reparieren sein. Dazu gelten in der Europäischen Union ab sofort neue Vorgaben. Was es mit der sogenannten Öko-Design-Richtlinie genau auf sich hat, erklärt unsere Korrespondentin in Brüssel, Katrin Schmidt.
Die EU-Richtlinie schreibt zum Beispiel vor, dass Akkus nach 800 Ladezyklen noch mindestens 80% ihrer ursprünglichen Kapazität erreichen müssen. Und auch die Software rückt in den Fokus. Hersteller sind künftig verpflichtet, für mindestens 5 Jahre nach dem Verkaufsstopp für ein Modell Betriebssystem und Sicherheitsupdates bereitzustellen. Ersatzteile, etwa Akkus, Kameras oder Ladebuchsen, müssen noch 7 Jahre lang nach Verkaufsstopp verfügbar sein. Und zwar so, dass sie mit handelsüblichem Werkzeug ausgetauscht werden können. Ein neues Energielabel, das allen Smartphones und Tablets, die ab sofort auf den Markt kommen, beigelegt sein soll, soll über all dies informieren. In einem Ampeldesign, ähnlich wie schon bei Kühlschränken oder Waschmaschinen.
Die meisten Badegewässer in der Europäischen Union haben eine gute Wasserqualität. Laut einer Analyse der Europäischen Umweltagentur gelten 85% der Badegewässer als ausgezeichnet. Dafür hat die Agentur die Daten für rund 22.000 Standorte ausgewertet. Ganz vorne liegen Zypern, Bulgarien, Griechenland und Österreich. Deutschland kommt auf den 8. Platz. Rund 96% erfüllen die Mindestanforderungen an eine gute Wasserqualität. Nur 1,5% wurden als schlecht eingestuft. Und wie sieht es in Baden-Württemberg aus? Das schauen wir uns jetzt an.
Fokus Südwest.
Die Qualität der Badegewässer wie Seen und Flüsse ist in Baden-Württemberg weiterhin gut, wie Susanne Henn aus unserer Umweltredaktion berichtet.
Die meisten der mehr als 300 Badestellen in Baden-Württemberg hatten eine gute oder sogar ausgezeichnete Qualität. In 2 allerdings ist das Baden verboten. Hier gibt's nur ein mangelhaft. Das betrifft den Sundhauser See bei Bad Dürrheim und den Metzesweiler Weiher bei Bad Wurzach. Das geht auch aus der Badegewässerkarte Baden-Württemberg hervor, die vom Land regelmäßig aktualisiert wird. In Deutschland wurden insgesamt über 90% der untersuchten knapp 2300 Badegewässer als hervorragend ausgezeichnet. 9 Wasserstellen wiesen aber eine so schlechte Qualität aus, dass davon abgeraten wird, in ihnen zu baden.
In Baden-Württemberg sinkt die Zahl der Menschen, die einen Asylantrag stellen. Laut Landesjustizministerium waren es im Jahr 2024 rund 22.100 Asylanträge. In den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres waren es nur rund 5.200. Mehr als die Hälfte der Neuankömmlinge verlässt Baden-Württemberg auch wieder, entweder weil sie in ein anderes Bundesland gehen oder abgeschoben werden, darunter jeden Monat etwa 90 Straftäter. Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien sinkt laut Justizministerin Gentges, weil viele Fluchtgründe inzwischen entfallen sind. In Künzelsau im Hohenlohe-Kreis ist ein Mann in einem Elektrorollstuhl vor der Polizei geflüchtet. Die wollte den Mann gestern Abend kontrollieren. Der 48-Jährige ignorierte alle Anhaltesignale, auch Hupen und Blaulicht zeigten keine Wirkung, wie SWR-Reporterin Anina Klingebiel berichtet.
Als die Polizisten ihn direkt ansprachen, bremste er plötzlich ab und wendete, um seine Flucht fortzusetzen. Die Beamten folgten dem Mann in ihrem Dienstwagen bis in eine Sackgasse. Dann ging's zu Fuß weiter. Hier bekam einer der Polizisten dann den Krankenfahrstuhl zu fassen. Da der Fahrer sein Gefährt nicht stoppte, zog er den Beamten noch einige Meter mit sich, bis er schließlich in einer Kurve die Kontrolle verlor. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Der 48-Jährige hatte einen Alkoholpegel von 1,2 Promille.
Im Schwarzwald sind 3 ausgewilderte Luchse sesshaft geworden. Damit steigt laut Landeswirtschaftsministerium Baden-Württemberg die Zahl der Luchse im Land auf 5. Nanina Gode berichtet aus unserer Umweltredaktion.
Luchskuder Reinhold und Luchskatze Verena, beide im Nordschwarzwald freigelassen, gelten dort jetzt auch als sesshaft. Denn über 6 Monate lang haben sie hier ihre Spuren hinterlassen. Die beiden waren Teil eines Auswilderungsprojektes im Land, um den gefährdeten Luchsbestand zu unterstützen. Der dritte Luchs, ein Kuder mit der Kennung B3011, ist eingewandert. Er streift im mittleren und südlichen Schwarzwald umher. Vom Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg heißt es dazu, sobald die Tiere sesshaft sind, ist es wahrscheinlich, dass sie längere Zeit bleiben oder sich sogar dauerhaft niederlassen.
Rund ums Waldorfer Kreuz sind die A5 und die A6 am Mittag komplett gesperrt worden. Dort ist ein LKW ausgebrannt. Der Lastwagen war auf der Brücke A5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Warum er Feuer gefangen hat, ist laut Polizei noch unklar. Von der Brücke sind auch Trümmerteile auf die darunterliegende A6 gefallen. Sachverständige prüfen jetzt, ob die Brücke bei dem Feuer beschädigt worden ist. Die ersten Stände auf der Mainzer Johannisnacht haben schon geöffnet und am Abend wird das größte Mainzer Volksfest dann offiziell auf der Bühne auf dem Schillerplatz eingeläutet. Bis Montagabend verwandelt sich die Innenstadt in Mainz in eine große Partymeile. Rabea Amri berichtet.
Buchdruckergautschen, 3-Brücken-Lauf und ein buntes Bühnenprogramm. Das gehört wie jedes Jahr fest zur Mainzer Johannisnacht. Am Samstagnachmittag findet außerdem auf dem Rhein eine Segelregatta statt. Am Rheinufer bieten 130 Künstlerinnen und Künstler ihre Waren an. Und natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Fahrgeschäfte, von der Achterbahn bis zum Kinderkarussell. Die Mainzer Johannisnacht wird jedes Jahr zu Ehren des berühmtesten Sohns der Stadt, Johannes Gutenberg, ausgerichtet. Dieses Jahr steht das Fest ganz im Zeichen des 625. Geburtstags von Gutenberg. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums wird es zum Abschluss erstmals kein Feuerwerk, sondern eine Drohnenshow über dem Rhein geben.
Und wir bleiben noch einen Moment in Rheinland-Pfalz, denn in der Innenstadt von Landau gibt es heute und morgen wieder eine Art Riesenweinprobe. Am Nachmittag hat es angefangen, das Weinerlebnis Landau, südliche Weinstraße, früher als Weintage bekannt. Die Einzelheiten von Ulrike Brandt.
Nach Angaben der Veranstalter präsentieren sich in diesem Jahr rund 45 Betriebe aus der Südpfalz und sie bringen mehr als 280 ihrer Weine mit. Flasche auf und probieren, das geht in der Landauer Innenstadt im alten Kaufhaus und im Frank-Löbschen Haus. Dieses Mal gibt es auch eine Probierzone extra für sogenannte Piwi-Weine. Das sind pilzwiderstandsfähige Sorten, die in Zukunft den Weinbau in der Region stärker prägen könnten als bisher. Außerdem werden Edelbrände zum Kosten angeboten und dann gibt es noch eine Kunstausstellung. Tickets für das Weinerlebnis in Landau gibt's im Internet oder an der Tageskasse ab 25 Euro.
Und sonst so?
Das Heiratsverhalten in Deutschland hat sich deutlich verändert. Paare heiraten seltener und später. Laut dem Zeitmagazin waren 1990 noch 2/3 der 30-Jährigen verheiratet. Heute sind die meisten in diesem Alter ledig. Laut Statistischem Bundesamt heirateten Frauen Anfang der 90er Jahre im Schnitt mit knapp 27 Jahren. 2023 lag dann das Durchschnittsalter bei knapp 33. Sozialwissenschaftler führen das auf die größere finanzielle Unabhängigkeit von Frauen Vertrauen und die wachsende Akzeptanz alternativer Familienmodelle zurück.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.